und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Hochsensibel und Stark. Ich bin Jacqueline und ich bin Mindset Coach für hochsensible Multitalente. Ich wünsche dir viel Spaß mit der Podcast-Folge.
Hallo Gina, ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Und ich würde dich bitten, zum Anfang einmal dich vorzustellen, denn vielleicht kennen dich nicht alle. Du kannst vielleicht mal sagen, wer du bist und was du so machst.
Sehr, sehr gerne. Also erstmal auch ein herzliches Dankeschön für die Einladung und für die super, super nette Vorkommunikation. Das hat schon per E-Mail viel Spaß gemacht. Deswegen bin ich sehr gerne mit dabei und freue mich auf unser Gespräch und was sich daraus so entwickelnd und ergeben wird. Ich lerne ja auch immer wieder dazu. Deswegen sage ich auch immer herzlich gerne solche Interviews zu, weil ich das immer spannend finde, sich auszutauschen und aneinander, miteinander zu wachsen. Ja, mein Name ist Gina. Ich bin Deutschlands frecherweise selbsternannte Glücksministerin und habe vor vielen Jahren, das war Ende 2012, eine Bundesinitiative ins Leben gerufen, Ministerium für Glück und Wohlbefinden heißt das Projekt. Und letztes ist es, Deutschland glücklicher zu machen, indem man Aktionen, Angebote, vielfältige Weisen sich ausdenkt, wie man Menschen eben inspirieren, bewegen und berühren kann, um das Thema Glück eben selbst ins persönliche Leben zu integrieren und somit dann eben auch an die Gesellschaft weiterzugeben. Und ich komme ursprünglich aus dem Kreativen, aus dem Kommunikationsdesign-Bereich. Das heißt, ich lasse meiner Fantasie freien Lauf, habe immer wieder neue Ideen und Geistesblitze, wie man quasi Werbung für Werte machen kann. Das geht von der Street-Art-Aktion bis hin zu Material, was man sich kostenfrei bestellen kann. Vorträge auf großen Bühnen, Konferenzen, Mitarbeiterseminare, Lehrerweiterbildung. Also weißt du, alles kann. Das Thema Glück ist so krass vielfältig und ja, mal gucken, wohin die Initiative so wächst. Wer weiß, ob es irgendwann ein offizielles Ministerium ist.
Ja, du hast ja eben schon zu Beginn angerissen, dass du super viel zum Thema Glück natürlich machst als Glücksministerin. Aber wenn man jetzt so anfängt, sich mit dem Thema zu beschäftigen, dann weiß man ja auch manchmal gar nicht, wo man loslegen soll. Oft ist das ja so, man ist unbewusst und dann fängt man an mit Persönlichkeitsentwicklung oder schaut sich mal an, macht so Inventory, guckt so, was ist los in meinem Leben, wie geht's mir und merkt, ich bin eigentlich nicht so richtig glücklich, das ist nicht das, was ich will mehr vom Leben. Und wo, denkst du, sind da Punkte, wo man ansetzen kann, um ja glücklicher zu leben quasi?
Na, ich finde, also so eine Inventur zu machen, das ist schon mal ein ganz guter Einstieg, ne? Und es gibt da so eine meiner Lieblingszahlen aus der Glücksforschung, die besagt eben tatsächlich, dass wir zu 50% tatsächlich schon in die Wege gelegt bekommen haben, ob wir hier das Potenzial haben, das besagte Glas halb voll oder halb leer zu betrachten. 10% sind äußere Einflüsse. Bin ich gesund oder krank, reich oder arm, groß, klein, dick, dünn, etc. pp. Also alles, das von außen aufs Leben einwirkt. Und wer rechnet 50 plus 10, da fehlen ja noch 40. Und genau das ist so das riesige Potenzial, was wir eben in der Hand haben. Ne? Welche Einstellung zum Leben habe ich? Wie gehe ich mit Situationen um? Nach welchen Werten lebe ich? Wie sehr praktiziere ich Selbstfürsorge? Wie gehe ich mit Mitmenschen um? Also das Verhalten und die Werte, die wir halt in den Mittelpunkt stellen. Und ich glaube, dass das halt ganz guter Ratschlag ist, sich erstmal wirklich Vollzeitfokus auf diese 40%. Wie sieht der Status quo aus? Also Inventur. Und wo möchte ich hin? Und sich dann darauf zu konzentrieren und dann wirklich auch in die Ideenfindung, ins Kreative rein. Da gibt es dann wirklich erstmal keine Grenzen, sondern Sei frech und wild und wunderbar und probier dich aus, um dich kennenzulernen, um wirklich auch so Trial and Error mäßig zu gucken, das ist was für mich, das funktioniert und das funktioniert nicht. Das kommt ja auch immer sehr auf die Lebenssituation drauf an. Das kommt sehr auf Charaktereigenschaften, auf Stärken drauf an. Und eine weitere Erkenntnis auch aus der positiven Psychologie, Glücksforschung besagt eben, dass, das ist jetzt auch keine Rocket Science, aber wir vergessen es im Alltag oft, dass eben tatsächlich das soziale Netzwerk im echten Leben, also unser Umfeld, uns ganz, ganz, ganz stark prägt und dementsprechend aber auch ja ins Positive ziehen kann. Das heißt, sich wirklich Gedanken machen, wie pflege ich meine sozialen Kontakte, mit welchen Menschen umgebe ich mich, welches Mindset haben die vielleicht, woran kann ich wachsen? Und da auch wirklich reinzugehen und zu investieren in Freundschaften, in Netzwerk, auch im beruflichen Sinne, das kann ganz viel bewirken. Und wenn man das schon mal auf dem Schirm hat, hat man erstmal auch genug zu tun.
Ja, das stimmt. Ich habe auch mal gelesen, dass du irgendwie der Durchschnitt von den 4 oder 5 Menschen auch zum Teil bist, mit denen du dich am meisten umgibst. Und seit ich das wusste, habe ich da auch nochmal bewusster mehr drauf geguckt. Und heute habe ich auch gerade meinen Newsletter geschrieben und habe den will ich Ende der Woche rausschicken und habe da nochmal so reingeschrieben, dass mir jetzt wieder eingefallen ist oder aufgefallen ist, dass es so, so wichtig ist, in was für einem Umfeld man ist. Manchmal ist mir das fast wichtiger als andere Faktoren, weil das eben so viel ausmacht, gerade zum Beispiel auch für mich als hochsensible Person, ob ich da mit positiver Energie rausgehe, ob ich danach mich energiegeladen erfühle oder ob ich emotional total kaputt bin. Es geht mir gar nicht so sehr um das Körperliche, sondern halt eher das Emotionale, weil ich habe gemerkt, dass das bei mir super, super viel ausmacht. Und da habe ich mich gefragt, weil ich habe mich in letzter Zeit auch mit dem Thema Geld auseinandergesetzt. Was ist denn da deine Meinung zu Geld und Glück? Weil natürlich wird immer gesagt, Geld macht mich glücklich, aber die meisten Menschen sagen ja, man braucht schon auch ein bisschen Wohlstand und um halt Freiheit zu haben, aber vielleicht kannst du da nochmal was zu sagen, wie du den Aspekt siehst.
Also ich glaube, wenn man jetzt nicht gerade ein erleuchteter Mönch in irgendeinem Kloster ist, dann braucht man schon ein gewisses Geld, um einen Standard zu haben, wo man zumindest ruhig schlafen kann. Das muss jetzt nicht die Designerhandtasche und der ganze Luxuskram sein, aber einfach, dass man sich keine Sorgen machen muss. Und das besagt auch tatsächlich, ich weiß leider nicht, von wem die Studie kommt, aber da gibt es eine total geniale Kurve, so ein Schaubild, die eben besagt, dass man zu $75,000 waren es, soweit ich mich erinnere, halt, wenn das bis dahin ansteigt als Jahreseinkommen, dann steigt auch das Glücksempfinden, was ja irgendwie total menschlich und nachvollziehbar ist, ja, weil man dann plötzlich merkt, oh, ich habe mehr Möglichkeiten, ich kann mehr machen, ich kann, wie gesagt, besser schlafen, ne, und dann stagniert es aber, das heißt, alles, was du darüber hinaus verdienst, bringt deinem persönlichen Glück nichts mehr on top. Und das finde ich ganz interessant, weil dann fängt es halt an, dass die Menschen sich Gedanken darüber machen, ja, was will ich denn wirklich im Leben, wenn sie mal diesen Gewinnmaximierung nicht mehr hinterherrennen müssen. Ne? Und das kann man sich, glaube ich, ganz gut vor Augen halten, dass natürlich am Anfang das ein Gewinn bringt ist, auch fürs Wohlbefinden, aber nicht das Maß aller Dinge und ja, nicht auf alle Ewigkeit, egal wie weit das Geld wächst oder nicht.
Ja, das finde ich spannend, weil ich habe auch schon mal gelesen, dass dieser Faktor, dann Zeit gegen Geld einzutauschen, sich dann auf einmal variiert, dass man auf einmal eigentlich lieber mehr Zeit zurückgeben möchte, mehr Geld zurückgeben möchte, um halt Zeit zu erhalten, aber das dann halt nicht mehr funktioniert und dann viele auch gucken, ob sie vielleicht die Stunden minimieren können oder das anders irgendwie zusammensetzen können, weil, ja, ich glaube persönlich auch, dass natürlich man ein bisschen Wohlstand und Geld braucht, um glücklich zu sein und ein glückliches Leben zu haben und damit man sich da eben keine Sorgen drüber macht. Aber ich glaube halt auch, dass das für jeden nochmal individuell anders ist. In der Studie waren das wahrscheinlich 75.000. Und ja, für mich zum Beispiel als Scannerin ist das zum Beispiel viel wichtiger, verschiedene Tätigkeiten machen zu können und mir meinen Job so zusammenzustellen aus verschiedenen Bereichen. Und dann nehme ich vielleicht auch mal ein bisschen weniger Geld in Kauf, wobei das ja auch gar nicht unbedingt der Fall sein muss, aber da, glaube ich, hat jeder nochmal so andere Werte quasi.
Was ich ganz interessant fand zu beobachten, ich bin damit jetzt schon ein paar Jahre unterwegs und gerade am Anfang, als ich da so reingetaucht bin und mich selber dann auch erstmal angefangen habe zu reflektieren und mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, kommt man irgendwie unweigerlich drauf, sich halt diese Sinnfrage zu stellen, wofür mache ich denn alles? Und was brauche ich wirklich? Und diese Frage, was brauche ich wirklich, die sich ganz radikal ehrlich zu beantworten, da kommen wirklich ganz, ganz interessante Erkenntnisse bei raus. Und ich habe dann parallel angefangen, auch mich in diese ganze Postwachstumsökonomie reinzudenken. Ne? Ist es immer dieses höher, schneller, weiter, mehr? Gibt es nicht alternative Wohlstandsindikatoren, die nicht immer am Geld gemessen werden? Aber auch das ganze Trendthema Minimalismus kommt ja auch nicht von ungefähr. Diesen Fokus aufs Wesentliche. Was brauchst du wirklich? Und was macht dich am Ende des Tages glücklich? Es ist halt nicht die ganze Bude voller Kram, sondern es sind eher Emotionen, zwischenmenschliche Beziehungen, Verbindungen mit sich selber und ja, all das, was das Glück dann am Ende des Tages eben ausmacht. Ja.
Du hast auch am Anfang gesagt, dass du auch mal mit Lehrern in Kontakt bist und es gibt ja auch so die Idee, das Schulfach Glück quasi zu haben oder in manchen Bundesländern kann man, glaube ich, ein Zertifikat für selber machen und das dann irgendwie unterrichten. Hast du damit auch schon mal Erfahrung gemacht? Also bist du auch manchmal in der Schule? Weil das finde ich auch mega spannend, wo du gesagt hast, es gibt andere Indikatoren für Glück und es wird anders eingeschätzt, quasi, was einen glücklich macht. Was sagen denn Kinder dazu oder Schüler oder Schülerinnen?
Also ich habe sowohl ein Angebot, was quasi Lehrerweiterbildung ist, ne, und habe aber auf der anderen Seite auch Workshops für Schulklassen oder offene Seminare, wo halt Jugendliche mitmachen können. Und da habe ich jetzt auch gerade in den letzten Jahren viel aus der Sicht der ganzen Jugendlichen gelernt, wobei das in dem Fall eher so 15- bis 18-Jährige sind, also drunter habe ich selten Seminare. Was ich da gelernt habe, ich war teilweise fast eher erstaunt und emotional berührt und auch ein bisschen schockiert, ist jetzt vielleicht übertrieben, ne? Aber mit was für einem Weltbild die Jugend da schon ins Leben gelassen wird, ne? Alles auf Leistung getrimmt und ich muss aber das Abi schaffen, weil ich die Note brauche, um mich beim Medizinstudium anzumelden, weil mein Papa das macht. Also Erwartungen, 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 Druck, Druck, Druck. Und da erstmal wieder den Raum zu öffnen, und das sehe ich als meine größte Aufgabe bei so Workshops, den Raum zu öffnen für essentielle Fragen und auch generell erstmal für Emotionen. Und die Kids, die Teenager sind dann teilweise auch fast überfordert damit, dass sie jetzt nichts leisten müssen, dass sie kein Ergebnis haben müssen, sondern dass sie einfach erstmal nur sein dürfen, um sich Gedanken über sich selbst zu machen. Und also ganz herzerwärmend, was da für Reaktionen kommen und so richtige Erleichterung. Man hört da wirklich die Steine, die da vom Herzen fallen. Du weißt, was ich meine. Den fallen Steine vom Herzen, genau. Und die sind einfach selig, dass mal jemand zuhört in solchen Themenbereichen, die halt in der Schule normalerweise überhaupt nicht abgefragt werden, leider.
Ja, ich habe auch oft das Gefühl, dass viele Erwachsene, so war das auch bei mir selber und viele Coaching-Kundinnen, irgendwie nach einer Zeit wieder gucken, was wollte ich eigentlich als Kind und irgendwie so zurückgehen. Das scheint irgendwie so eine Phase zu sein. Man weiß eigentlich, was einen teilweise glücklich macht, was man liebt, was man gerne mag, ja, was man für Träume hat. So, ich will mal einen Hund haben oder was es auch immer ist. Und dann auf einmal kommt so eine Phase, wo man vielleicht Abi macht und danach 10 Jahre was anderes macht, weiß ich auch nicht. Und dann auf einmal versucht man das wieder zu entdecken und sich zu erinnern.
Da ist dann viel zu viel Ratio in dieser Phase mit dabei, ne? Also das, so viel macht man aber so, aber ich muss doch, ne? Und da geht das dann ein bisschen verloren. Was wolltest du denn als Kind werden?
Ja, ich habe gerade meine alten Freundebücher durchgeguckt und bei einem steht so 20 Fragezeichen in Glitzerstift, weil ich glaube, ich schon damals so ein bisschen Scannerin war und so die Frage ein bisschen schwierig fand, aber in einem anderen habe ich auch gesehen, dass ich Lehrerin sein wollte und ich habe das auch immer noch und merke das auch immer noch, dass ich super gerne Workshops gebe oder auch ansonsten unterrichte, ja. Auch so egal ob sprachlicher Bereich oder so Persönlichkeitsentwicklung, das sind auf jeden Fall Dinge, so Wissensvermittlung, aber auch nicht nur Wissen, sondern auch andere Mehrwerte, die mir immer noch am Herzen liegen und damals kannte man ja noch nicht so viele Berufe, aber tatsächlich geht das, glaube ich, gar nicht so weit davon weg, so was ich eigentlich heutzutage mache. Und was wolltest du werden?
Bei mir stand im Freundebuch immer Tierärztin drin. Und wenn ich das mal so ein bisschen reflektiere und neu einordne, das wollte ich ja auch gerade sagen, weil dieses Bedürfnis, jemandem zu helfen, ne, bei dir waren es jetzt die Menschen, bei mir damals die Tiere, das ist, steht ja auf der einen Seite, das ist ja dieses Bedürfnis, aber die Strategien, das zu befriedigen, die können ja unendlich vielfältig sein. Und ich finde, das ist eine ganz, ganz kraftvolle Übung, sich dessen mal bewusst zu werden, was steckt denn eigentlich wirklich hinter diesem ursprünglichen Berufswunsch, ne? Und wie könnte ich das in der heutigen Welt, mit meinen heutigen Fähigkeiten, mit meinen Kontakten, mit der Gesellschaft da draußen, wie könnte ich das dann noch alternativ umsetzen? Ja, ja. Und letztendlich hinter Tierarzt steckt ja auch einen Mehrwert bieten, helfen, es jemandem wieder gut gehen lassen, sei das jetzt Besitzer oder Tierchen. Also ich lebe das heute auf andere Art und Weise aus, aber ja, das steckt trotzdem irgendwie da drin und das versuche ich dann übrigens auch den Jugendlichen immer mitzugeben. Ihr müsst nicht die Schublade aufmachen und gucken, es gibt A, B, C, D, E und dann müsst ihr euch jetzt eins von raussuchen, sondern guckt, was da in euch drin ist und was ihr daraus selber gestalten könnt. Wo ist denn das Bedürfnis draußen in der Welt, was wird gebraucht und wie könnt ihr mit euren Fähigkeiten daran teilhaben und etwas Gutes daraus entstehen lassen. Und diese Scheuklappen abzusetzen, das kennen wir nicht mehr. Das kannte ich ja selbst nicht, bis es so weit war. Ne? Und dieses Selbstbewusstsein im wahrsten Sinne aufzubauen und zu sagen, probiere ich. Keine Ahnung, ob es gut geht, aber ich versuch's und gebe mein Bestes. Und wenn es klappt, ist es cool. Und wenn nicht, dann adaptiere ich es und mache es irgendwie anders oder neu.
Ja, was ich auch so toll daran finde, ist, dass man auch gucken kann, was habe ich mir denn als Kind vorgestellt, wie ich leben will. Also im Sinne von auf dem Land oder in der Stadt oder weil wir verbringen ja so viel Zeit mit Arbeit. Ich habe festgestellt, für mich ist das auch ein wesentlicher Faktor, der mich glücklich macht, wenn das, wie ich arbeite, nicht nur mit den Menschen, sondern auch alleine oder in Gruppen oder im Coworking-Space oder zu Hause oder so, wenn das irgendwie stimmt, das macht auch schon nochmal einen anderen Aspekt aus. Wenn man das Erste, was du eben gesagt hast, so ein bisschen herausgefunden hat, dann geht es ja irgendwie noch weiter. Und auch da fand ich das super cool zu gucken, was habe ich mir denn als Kind vorgestellt? Und da dachte ich immer, vielleicht habe ich einen alten, ja, so eine Art Bauernhof oder so und habe da auch noch ein Café oder auch so sehr Wohlfühlatmosphäre. Und das jetzt wieder aufzugreifen, finde ich halt auch total spannend. Aber es hat auch lange gedauert, das irgendwie zu verstehen.
Ja, und vor allem das dann auch ernst zu nehmen, ne? Und nicht nur so als kleine Kinderspinnerei abzutun, ne? Oder warst du aber schon super visuell unterwegs, relativ früh, so klingt das, ne? Ja, total spannend.
Ja, total.
Kann ich auch echt mal ans Herz legen, so visuell und detailliert, emotional wie möglich sein und vor allem mit anderen Leuten darüber sprechen. Das muss jetzt nicht unbedingt Berufswunsch sein, aber generell, ja, wie wollen wir denn leben? Wie sollen denn Familienkonstrukte aussehen? Wie soll Wohnsituation aussehen, mit anderen Leuten drüber quatschen und so kann man sich dann gegenseitig inspirieren, unterstützen, pieksen, Spiegel vorhalten, helfen. Das ist ganz, ganz kraftvoll.
Ja. Ja, was mir auch noch aufgefallen ist, ist, dass man manchmal sehr erst ins andere Extrem geht, um zu merken, was man nicht will. Zum Beispiel mit dem Leben. Ich habe nach dem Abi schon lange her gesagt, ich will jetzt erstmal in die Großstadt und bin wirklich nach London gezogen, mitten in die Stadt hinein, um zu gucken, was sind daran denn die Vorteile und was will ich vielleicht auch nicht oder einfach mal so eine ganz andere Extremerfahrung zu machen. Und ich glaube, das passiert auch viel in dieser Zeit zwischen der Schule und ja dem Erwachsenenleben und so der Findungsphase quasi.
Ja, aber das gehört ja zu Trial and Error dazu, ne? Also weit streuen, viel mitnehmen, viel aufsaugen, ne? In Workshops sagen wir ganz gerne, sei ein Wal, also wirklich den großen Mund aufmachen, aufsaugen und dann aber auch wirklich die Partikel rausfiltern, die dir gut tun und den Rest, der darf auch wieder gehen, ne? Und das meine ich mit, ja, sammeln und dann fokussieren und dann daran weiterarbeiten, ne? Und das ist ja diese gesunde Neugierde sich selbst und dem Leben gegenüber, das macht Spaß.
Was hast du denn für Routinen oder was wendest du für dich täglich oder auch vielleicht monatlich oder jährlich an, um wieder diesen Check-in zu machen? Oder ich weiß nicht, was machst du da, um mehr Glück in dein Leben zu holen quasi?
Ja, ja, practice what you preach und sowas, ne? Also ich muss sagen, ich bin ein sehr... ja, ich glaube, ich kann sagen, ich bin ein unruhiger Mensch. Also ich meditiere zum Beispiel überhaupt nicht. Ich habe noch nicht die Form für mich hingekriegt, wo es mir Freude macht, wo ich so wirklich runterkomme. Ich habe immer viel zu tun. Ich mache mir natürlich auch immer viel zu tun. Ne? Ich habe Kind, ich habe Hund, ich habe Family, ich habe beruflich mega viele Termine. Das suche ich mir ja schon auch alles selbst aus, ne? Habe für mich aber herausgefunden, dass ich jetzt nicht so fixe Rituale als To-Dos sozusagen haben kann und möchte, weil es mir ein bisschen Stress macht, muss ich sagen, sondern ich bin da sehr, sehr intuitiv und je nach Phase, Zyklus, keine Ahnung, was auch immer, habe ich mal Bedürfnis nach mehr Rituale, Ruhe, Achtsamkeit, Selbstfürsorge und manchmal überhaupt nicht. Da bin ich die Rampensau. Also es ist total unterschiedlich und ich versuche einfach im Alltag, in einem ganzen Tohuwabohu, immer mal wieder so ein bisschen zu checken, hey, wie geht's mir denn damit und will ich das wirklich? Und wenn ja, in welcher Art und Weise? Und versuche dann danach zu leben. Manchmal bedeutet das, dass ich einen spontanen Trip mit Freunden übers Wochenende mache, weil ich das gerade brauche. Und manchmal bedeutet das, dass ich abends mich 2 Stunden in die Badewanne lege und ein Buch lese. Also es ist super individuell. Und ich fahre damit aber insofern ganz gut, weil es mich halt quasi zwingt, immer wieder mit mir in Verbindung zu treten und ich mich nicht auf irgendwelche festen Rituale verlassen darf. Ja, aber das ist meine Antwort.
Cool. Ja, es ist ja auch eine Form von Achtsamkeit oder einfach achtsam dann wieder mit dir einzuchecken und dann ganz individuell zu gucken. Das finde ich auch einen tollen Anstoß. Dann wollte ich fragen, ob du noch was sagen kannst zum Thema Resilienz oder auch zum Thema emotionale Intelligenz und Stressbewältigung, weil gerade aktuell in der Situation sind das ja Schlagwörter, die immer wieder genannt werden. Und dann fragt man sich auch oft, oder ich glaube, so geht es wahrscheinlich auch Zuhörerinnen und Zuhörern, wie soll ich das jetzt umsetzen? Das klingt ja erstmal gut. Ich möchte resilienter werden, ich möchte weniger stressanfällig sein und ich möchte, ja, ich bin hoffentlich emotional intelligent und kann das nutzen. Aber was kannst du zu den Themen sagen, was man so auch im Alltag gebrauchen kann quasi?
Also ich glaube, zu jedem einzelnen Thema könnten wir eine eigene Podcast-Folge aufnehmen. Mir ist es nur wichtig, dass man versteht, dass ganz viel davon ganz eng miteinander verwoben und verbunden ist. Ne? Also das geht ineinander über und das hat alles letztendlich mit, wie soll ich sagen, ohne so zu pathetisch zu klingen, mit einer Art zu leben zu tun, also mit einer Lebenseinstellung, mit einer Haltung sich selbst und dem Leben gegenüber. Und gerade jetzt in solchen krassen Zeiten, in so Krisen, kommt quasi es zutage, wie viel man da oder wie weit man da vielleicht schon ist oder eben auch nicht. Ne? Und manchmal dauert das auch eine gewisse Zeit, bis man das realisiert hat. Kleines Beispiel von mir. Ich hatte natürlich auch, obwohl ich Glücksministerin bin, schon die ein oder andere Krise im Leben auf persönlicher Seite. Und in dem Moment selber ist es immer scheiße, Entschuldigung. Ja, aber da wird einem immer der Boden unter den Füßen weggezogen. Man ist orientierungslos, man kriegt keine Luft, man weiß nicht weiter, ja, je nachdem, wie schwer das halt ist. Ich glaube, es zeigt sich dann darin, wie man damit umgeht, beziehungsweise wie der Prozess daraus aussieht, dass man dann rückblickend in der Retroperspektive sagen kann, oh, ich glaube, um meine Resilienz ist es jetzt schon ganz gut bestellt oder es ist noch ein Thema, woran ich noch weiter arbeiten möchte und muss. Ne? Also das heißt, was ich damit sagen will, ist, man ist gut darum bestellt, sich in Zeiten um sowas zu kümmern, wenn es gut läuft. Ne? Auch wenn das gerne in unserem Menschenbild so verankert ist, dass wenn es gut läuft, wir halt auch einfach weitermachen. Ne? Und uns da nicht auch mal zurücknehmen und zurückziehen und reflektieren und an uns arbeiten, sondern ja gerne immer volle Power fahren, komme was wolle. Aber das ist wirklich der beste Rat, den ich nur geben kann. Macht es, wenn es euch gut geht. Und dann könnt ihr davon zehren, wenn es mal wieder holprig wird. Ne? Und da wiederhole ich mich wahrscheinlich, was die ganzen Themen und was die Aktionen angeht. Da geht es viel um ja, Selbstfürsorge und im ersten Schritt, da komme ich wieder zu deiner Inventur. Wer bin ich? Wie geht's mir? Wie ist mein Leben aufgebaut? Womit verbringe ich meine Zeit? Welche Tätigkeiten habe ich? Welche Leute umgeben mich? Und jeden einzelnen Bereich anzuschauen und sich so zu überlegen, wie kann ich das adaptieren, dass es mir und meinen Werten entspricht? Und wie kann ich mir selber treu bleiben? Und wenn es dann wirklich mal irgendwie die Abrissbirne hier kommt und irgendwas da niederschwenkt, dann kann man davon zehren und kann darauf dann wieder aufbauen, auch wenn einiges platt gemacht worden ist. Ne? Diese Grundsäulen, die man sich erarbeitet hat in verschiedenen Lebensbereichen, die sind nicht so leicht zu erschüttern. Hm? Ja, keine Ahnung, ob das die Antwort war. Also letztendlich ist alles eine große Reise, eine riesige Expedition und das Ding ist halt, es hört nicht auf. Ne? Man kann das nicht durcharbeiten, Kapitel 1 bis 10, einen Haken dran machen und dann ist das erledigt, sondern die Umstände verändern sich, man selbst verändert sich und dementsprechend ist das ein stetiges Updaten dessen, was einem gut tut und wie man sich das Leben vorstellt.
Ich finde das Bild ganz schön, was du genannt hast mit den verschiedenen Säulen und der Abrissbirne, dass dann vielleicht nicht alles umgehauen wird quasi oder immer noch da ist und man auch ein Sicherheitsnetz hat, was dann halt für einen da ist, was ja super, super wichtig ist. Und woran ich das bei mir selber gemerkt habe, dass ich in manchen Bereichen resilienter geworden ist, ist irgendwie, dass natürlich kommt mal was, was einen umhaut und was einen fertig macht und was dann einfach überhaupt nicht schön ist, aber dass ich danach zurückblicken kann und auch sehen kann, was ich daraus gelernt habe oder warum das in dem Moment teilweise gut war, so wie es war, auch wenn ich das natürlich, wenn ich da gerade drinne stecke, absolut nicht denke, dass irgendwas daran gut ist, aber dass ich zurückblicken kann und irgendwie verstehen kann, warum das gut so war, wie es war, was ich daraus für mich mitgenommen habe und auch trotzdem irgendwie noch einen positiven Blick auf das Leben habe und irgendwie mein Optimismus nicht komplett flöten geht, während das früher, als ich noch jünger war, so war, es ist irgendwas passiert und dann war gerade, habe ich eher so alles schwarz gemalt und konnte nicht so da wieder rauskommen und mein positives Mindset beibehalten und einfach sehen, das ist das Leben, das passiert. Trotzdem sind manche Dinge auch immer noch schön so und ich bin dankbar für manche Dinge.
Was ich an einem Säulenbild so gerne habe, ist, weil ich das auch schon im persönlichen Umfeld mehrfach erlebt habe, dass es halt einfach Menschen gibt, man tendiert es ja auch gerne dazu, weil es auch der leichtere Weg vielleicht ist, die alles auf eine Karte setzen, also im Sinne von alles auf eine Säule, ja, also dass zum Beispiel der Lebenspartner das Lebenszentrum ist oder alles auf den Job geht oder alles auf, was weiß ich, ne? Und wenn dann aber halt die Säule einen Knacks kriegt oder wegbricht, dann hat man ein wirklich fundamentales, im wahrsten Sinne des Wortes, Problem, ne? Und deswegen ist das für mich wirklich eine ganz, ganz große Lebensaufgabe geworden, jede Säule ernst zu nehmen. Und dann kann was passieren und man hat trotzdem noch genug Stütze, ne? Ja.
Sehr schön, ja. Was würdest du gerne den Zuhörerinnen und Zuhörern noch zum Abschluss mitgeben?
Schon der Abschluss ist es. Also, ging so schnell vorbei, es hat so viel Spaß gemacht. Was mir, glaube ich, noch bei dem ganzen Thema Glück am Herzen liegt, weil das so ein kleines Image-Problem geworden ist, habe ich manchmal das Gefühl, dass es so perfektioniert wird. Also, dass es so das nächste To-Do ist. Und hier Stichwort Selbstoptimierung, ne? Und jetzt müssen wir nur noch gesund und sportlich und erfolgreich, jetzt müssen wir auch noch glücklich dabei sein, ne? Sondern das ist ein ganz, ganz großes, allumfassendes Thema, was Höhen und Tiefen des Lebens beinhaltet, bin ich der festen Meinung. Weil meiner Meinung nach geht es nicht darum, ein perfektes, glückliches Leben zu haben, sondern eins, was in die Tiefe geht, was lebendig ist, wo man wirklich alles erlebt und spürt und erfährt. Und das passt dann wahrscheinlich auch wieder zu deinem Thema. Man muss das nicht durch die rosarote Brille betrachten, weil das sind Ansprüche, da kommt keiner nach. Und das ist einfach dann wieder eine erneute Leistungshaltung und ein Druck, der auf uns lastet. Also nehmt das Thema Glück leichter und macht es nicht größer, als es ist, sondern integriert es ganz, ganz alltagstauglich jeden Tag ein bisschen in das Leben. Und das muss auch nicht die große Veränderung von heute auf morgen sein. Man muss jetzt nicht gleich irgendwie ein Sabbatical machen und die Welt umrunden oder Mutter Teresa werden. Ja, also ganz, ganz kleine Schritte, jeden Tag ein bisschen und vor allem, und das ist so mein Motto, ein gutes Vorbild sein und durch ganz kleine Interaktionen im Supermarkt, auf der Straße, mit dem Nachbarn, mit dem Partner, mit dem Haustier, mit was auch immer, in kleinen Interaktionen den Leuten aufzeigen, wie es noch gehen kann und dass es gut und gut sein kann und glücklich machen kann. Ja.
Amen. Schön gesagt zum Abschluss. Ich denke jetzt auch immer jedes Mal, wenn ich grüße und jemand nicht zurückgrüßt, habe ich aber trotzdem was Gutes gemacht, zum Beispiel beim Fahrradfahren, weil ich denke, ich habe ein bisschen mehr Glück und Freude gestreut und vielleicht nächstes Mal grüßt die Person zurück oder grüßt jemand anders. So.
Genau das. Und das nenne ich Dominoeffekt der guten Gefühle, weil es wirkt nach. Also da kannst du mir nichts erzählen. Diese Person, die wird das ja gemerkt haben, dass du grüßt und die nimmt das mit auf ihre eigene Art und Weise. Da bin ich der festen Überzeugung.
Ja. Danke, dass du heute da warst. Das hat mich super gefreut. Wenn jetzt jemand noch mehr von dir erfahren möchte, wo bist du am besten überall zu finden?
Ich bin auf sehr vielen Kanälen unterwegs. Ich glaube, so am besten gebündelte Informationen kriegt man auf der Webseite ministeriumfuerglück.de und auf Instagram und Facebook auch unter Ministerium für Glück. Und einen Podcast habe ich auch noch, das kleine Glück. Und ansonsten schreibt mich an, quatscht mich an, kommt vorbei. Ihr findet mich überall und irgendwo.
Dankeschön.
Danke,
dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.